SWR aktuell, Infodate am Abend.
Mit Tanja Kohler, guten Abend. Wie geht es weiter mit der Union? Nach dem historischen Wahldebakel will die CDU den gesamten Bundesvorstand neu wählen. Das hat Generalsekretär Paul Ziemiak heute mitgeteilt. Vor allem soll es mehr Mitgliederbeteiligung geben. Wie das aussehen könnte, soll eine Konferenz mit den Kreisvorsitzenden am 30. Oktober diskutieren. Paul Ziemiak.
Auf dieser Konferenz der Kreisvorsitzenden soll über die Frage von mehr Mitgliederbeteiligung diskutiert werden. Das ist wichtig. Es gibt dazu viele Vorschläge, die jetzt im Raum stehen, in inhaltlichen Fragen, aber auch in Personalfragen. Es gibt darüber hinaus viele andere unterschiedliche Vorstellungen, wie die Basis mehr mit eingebunden werden kann. Und das wollen wir mit den Kreisvorsitzenden gemeinsam diskutieren.
Und während die Union über die Neuausrichtung diskutiert, sind SPD, Grüne und FDP am Sondieren, auf der Suche nach Kompromissen für eine Ampelkoalition. 10 Stunden gönnt man sich dafür. So wenig wie möglich soll an die Medien weitergegeben werden. Was trotzdem bekannt ist, fasst unsere Berlin-Korrespondentin Birgit Schmeitzner zusammen.
Gemeinsamkeiten, Unterschiede und vor allem Kompromisslinien. Die Sondierer von SPD, Grünen und FDP gehen jetzt an die Details. Aus Verhandlungskreisen ist nur zu hören, dass die Gesprächsrunden weiter sehr klein gehalten sind. Zügig, effektiv und konzentriert wolle man arbeiten. Heute bis gegen 19 Uhr, morgen und dann am Freitag wieder. Bei den Liberalen ist von Reibungsflächen die Rede. Aus ihrer Sicht ist das vor allem der Bereich Steuern und Finanzen. Die Unterschiede sind klar aus den Wahlprogrammen der drei Parteien abzuleiten. Die FDP pocht auf die Schuldenbremse. Grüne und SPD würden sie gern so verändern, dass Investitionen in mehr Klimaschutz nicht zählen. Und auch Steuererhöhungen für Wohlhabende sind ein Streitpunkt.
Auch bei der AfD gibt es Bewegungen. Der Co-Vorsitzende Jörg Meuthen will im Dezember nicht mehr für den Parteivorsitz kandidieren. Das steht in einer Rundmail, die Meuthen heute an die AfD-Mitglieder geschickt hat. Meuthen gilt in der Partei als gemäßigt. Kritiker werfen ihm aber vor, dass er sich nie klar genug von rechtsradikalen Mitgliedern abgegrenzt habe. Nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Ulrich Eitz sind diese Flügelkämpfe in der Partei auch der Grund für Meuthens Rückzug.
Der Machtkampf zwischen denen, die inzwischen ja nahe dem Rechtsextremismus verortet werden und vom Verfassungsschutz auch so beobachtet werden, vor allen Dingen in Ostdeutschland, und den Teilen der Partei, die sich als klar im konservativ-demokratischen Spektrum verorten wollen. Dieser Machtkampf scheint nun offensichtlich entschieden zu sein. Wenn Herr Meuthen nicht mehr antritt, dann nehme ich das als Zeichen, dass er da eigentlich kapituliert hat. Und es sind ja Vertreterinnen und Vertreter dieses noch gemäßigteren Flügels sind ja kaum bekannte Persönlichkeiten im Moment in Sicht.
Der Politikwissenschaftler Ulrich Eid. In Österreich ist die Politik mit den Folgen der Regierungskrise beschäftigt. Sebastian Kurz ist zurückgetreten. Seit heute gibt es einen neuen Kanzler. Der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg wurde offiziell vereidigt. Er hat aber bereits angekündigt, eng mit seinem Vorgänger Kurz zusammenzuarbeiten. Der war zurückgetreten, weil die Staatsanwaltschaft gegen ihn und seinen engsten Beraterkreis wegen des Verdachts der Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung ermittelt. Clemens Fehrenkotte berichtet aus Wien.
Kurz sei Vorsitzender der ÖVP und künftiger Fraktionschef der Volkspartei. Mit ihm habe die ÖVP 2x Wahlen gewonnen, so Schallenberg. Er nannte die Vorwürfe der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Sebastian Kurz und seinen engsten Beraterkreis wegen des Verdachts der Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung falsch. Er sei, Zitat, davon überzeugt, dass am Ende herauskommt, dass an ihn nichts dran war. Schallenberg erklärte, er werde mit dem grünen Vizekanzler Werner Kogler daran arbeiten, die Gräben zuzuschütten. Die Grünen hatten mit ihrer Forderung, nur ohne Kurz als Kanzler die Koalition mit der ÖVP fortzusetzen, für den Rücktritt von Sebastian Kurz gesorgt. Kurz erklärte auf Twitter, er sei kein Schattenkanzler. Mit dieser Bezeichnung bewerten die Oppositionsparteien die Personalrochade im Kanzleramt.
Jeden Tag sterben mehrere Tierarten aus und schuld ist der Mensch. Wege, dieses dramatische Artensterben zu bremsen, sucht ab heute die UNO-Weltnaturkonferenz, sozusagen die Schwester der Weltklimakonferenz. Den Vorsitz hat China, die Konferenz findet vorwiegend virtuell statt. In Berlin hat heute Bundesumweltministerin Svenja Schulze einen weltweit besseren Schutz von Artenvielfalt gefordert. Marcel Heberlein.
Bis 2030 müssten weltweit 30% der Land- und Meeresflächen unter Schutz gestellt werden. Beim Land wäre das doppelt, auf den Meeren sogar 4-mal so viel wie heute. Neben mehr Schutzgebieten geht es auch um konkrete Vorgaben für weniger Düngemittel, Pestizide und Plastik. Schulze sieht beim Naturschutz auch in Deutschland großen Handlungsbedarf. Moore wieder vernässen, Fichtenforste umwandeln in Mischwald, Flüssen wieder mehr Raum geben. Das hält Schulze für dringend. Mit Blick auf die aktuellen Koalitionsverhandlungen mahnte sie zu einem Wandel in der Landwirtschaftspolitik. So wie wir sie im Moment betreiben, sagte Schulze, sei sie Teil des Problems und nicht Teil der Lösung.
Die Energiepreise steigen extrem an und ein Ende ist bislang nicht in Sicht. Der Städte- und Gemeindebund verlangt deswegen höhere Heizkostenzuschüsse für einkommensschwache Haushalte. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte im SWR, es gäbe Stadtwerke, die ihren Kunden Mehrkosten um fast 70% angekündigt hätten. Landsberg forderte daher von der Bundesregierung, Abgaben und Steuern auf Öl und Gas zu reduzieren.
Nach dem Vorbild, wie wir in der Pandemie haben wir das auch gemacht, haben wir gesagt, der Wirtschaft geht es sehr schlecht. Also haben wir für ein halbes Jahr die Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer reduziert. Das hat auch gewirkt. Ob das immer so gewirkt hat, wie wir uns das wünschen, weiß ich nicht. Aber es hat eine Wirkung entfaltet. Und das kann der Bund natürlich, weil er die Hoheit ja über die entsprechenden Abgaben und Steuern auch auf unseren Energieverbrauch hat.
Fokus Südwest.
Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat nach Angaben des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums zu keinen übermäßigen Schadstoffbelastungen geführt. Das teilte Klimaschutzministerin Anne Spiegel bei der Vorstellung der bisherigen Messergebnisse mit. Für die Keimbelastung der Ahr gibt es demnach aber vorerst keine Entwarnung. Elke Klingenschmidt aus unserer Umweltredaktion.
Wasser, Böden und Luft wurden im Rahmen eines Sondermessprogramms von den Umweltbehörden seit Anfang August auf Schadstoffe untersucht. Im Wasser der Ahr und im Rhein nach der Ahrmündung sowie auf 120 Flächen in der Westeifel und im Ahrtal sind die Werte der chemischen Analysen von Schadstoffen wie Mineralölresten und Schwermetallen unter den Grenzwerten geblieben, auch in den Staubmessungen. Gravierend sei aber, dass die Kläranlagen im Ahrtal noch nicht wieder vollständig wiederhergestellt sind. Deshalb fließen noch viele Abwässer ungeklärt in die Ahr. Vor dem direkten Kontakt mit dem Ahrwasser wird deshalb noch dringend gewarnt.
Die Stadt Bad Dürkheim soll eine Vorreiterrolle für Sicherheitskonzepte in kleineren Städten spielen. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums hat das Land die Stadt jetzt in sein Projekt Urbane Sicherheit aufgenommen. Grund ist, dass Bad Dürkheim mit dem Wurstmarkt eine Großveranstaltung von überregionaler Bedeutung ausrichtet. Birgit Baltes berichtet.
In der ersten Phase werde die Stadt ein Konzept erarbeiten, wie das Weinfest durch Sperranlagen sowie durch Polizeikräfte und Verkehrslenkung vor Amokfahrten und Terroranschlägen geschützt werden könne. Der Bau von versenkbaren Pollern und das Erstellen von Zufahrtskonzepten würden von Land und Bund mit bis zu 90% gefördert. Auch Trier und Mainz nehmen an dem Projekt teil. Laut Innenministerium hat man Trier ausgewählt, weil die Stadt durch die Amokfahrt besonders betroffen war und Mainz, weil dort der nächste Rheinland-Pfalz-Tag geplant ist.
Nach dem Großbrand in einem Busdepot in Stuttgart ist die Brandursache weiter offen und kann auch auf unbestimmte Zeit nicht ermittelt werden. Wie das Nahverkehrsunternehmen SSB mitteilte, ist die Halle gut 2 Wochen nach dem Feuer weiter einsturzgefährdet. Verena Neuhausen.
Nach eigenen Angaben hat die SSB einen Auftrag zur Abstützung der Halle vergeben. Außerdem bestätigte die SSB von anderen Busunternehmen und Verkehrsbetrieben, insgesamt ein knappes Dutzend Busse angemietet zu haben. Damit soll der Ausfall der 23 zerstörten Linienbusse kompensiert werden. Weiter hieß es, dass bei dem Brand zudem der einzige Ladepunkt für Elektrobusse der SSB zerstört worden sei, weshalb derzeit keine Busse mit Elektroantrieb unterwegs sein könnten.
Und sonst so?
Weil er nicht so lange auf einen Arzt warten wollte, hat ein Mann aus Steinheim an der Mur im Kreis Ludwigsburg einen Mord vorgetäuscht. Er hat der Polizei am Telefon gesagt, dass er seinen Onkel erstochen habe. Daraufhin sind mehrere Streifenwagen, ein Notarzt und ein Rettungswagen zu ihm gefahren. Dort hat sich dann allerdings rausgestellt, der Mord war frei erfunden. Der Onkel hatte einfach nur Rückenschmerzen. Und der Neffe wollte nicht so lange warten, bis der Arzt kommt. Die Ermittler prüfen nun, ob der Mann den Einsatz bezahlen muss. Das könnte ihn mehrere tausend Euro kosten.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.